Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier gegenüber meines geschätzten Kollegen Oliver Hahn. Hallo Olli.
Hallo Lukas.
Wir lesen weiterhin Serotonin von Michelle Welbeck aus dem Jahr 2019. Wenn ihr euch das Buch in Deutschland besorgen müsst, dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, wenn ihr diesen Podcast verfolgen wollt, denn es gibt nur eine einzige Ausgabe, nämlich aus dem Dumont Verlag in Köln, der dann eben auch, oder da ist diese Version dann eben auch im Jahr 2019 entsprechend erschienen. Wir sind jetzt in der zweiten Episode, das bedeutet, dass wir die Seiten 54 bis 97 lesen.
Genau, das sind Abschnitte 8 bis 12, wenn wir das so unterteilen wollen. Das wird jetzt nicht direkt genannt oder so, aber ich habe angefangen, die zu zählen.
Ach, das hast du, okay.
Und hab da jetzt einfach weitergemacht. So.
Ah, okay, alles klar. Genau, also Seite 54 bis 97. Ich erzähle vielleicht erstmal so ein bisschen, was in der letzten Episode so passiert ist oder auf den Seiten, dann entsprechend, es war nicht genau eins, aber auf jeden Fall bis 53.
54 oder so, genau.
Was bis Seite 53 geschehen ist.
Genau.
Und zwar haben wir hier in dieser Geschichte Serotonin einen Protagonisten, der den Namen Florent-Claude Labrouste trägt. Er ist 46 Jahre alt und arbeitet als Agraringenieur im Landwirtschaftsministerium von Frankreich. Wir erfahren zu Beginn erstmal nicht so wahnsinnig viel von ihm. Er hasst seinen Vornamen, er hat in seinem Leben absolut nichts erreicht und bezeichnet sich selbst in diesem Zusammenhang als substanzloses Weichei. Er lebt einen relativ langweiligen Alltag und nimmt im Zuge dessen regelmäßig ein fiktives Antidepressiva namens Captorix zu sich. Und das gestaltet sich jetzt so, dass wir so eine kleine Einleitung bekommen mit so ein paar Gedanken, sehr zynischen Gedanken, die er vorträgt. Und dann blickt er im Prinzip auf verschiedene Stationen seines Lebens mit einem ähnlich zynischen Blick zurück. Und wie wir jetzt spätestens in dieser Episode feststellen, ist das in keinster Weise wirklich chronologisch unbedingt. Also es geht mal nach vorne und dann geht es wieder nach hinten. Ne? Also da haben wir jetzt, das geht jetzt nicht linear, wird das erzählt. Und wir beginnen da in einem Urlaub in Spanien. Er ist da mit seiner Freundin Yuzu dort, seiner japanischen Freundin. Und er begegnet da, das kriegen wir so zu Beginn mit, zwei Mädchen an einer Tankstelle, die offensichtlich Probleme mit ihrem Auto haben. Und er hilft ihnen dann dabei und fühlt sich direkt in einer gewissen Weise so väterlich und also als der Mann, der sozusagen da den Frauen so ein bisschen was erklären kann. Und erzählt nebenbei, dass er von einer Brünetten, eine der beiden ist Brünette, sexuell erregt wird und hat dann natürlich nichts Besseres zu tun, als auf sein Hotelzimmer dann später zu verschwinden und zu masturbieren. Also das ist so die Strong First Impression, wenn man so will, die wir erstmal bekommen hier von unserem Protagonisten. Eine japanische Freundin namens Yuzu, hatte ich schon gesagt, die in Paris auch arbeitet, im Haus für japanische Kultur. Und die beiden leben auch, das kriegen wir dann ein bisschen später mit, in einem Apartment in Paris, was aus drei Zimmern besteht. Und im Verlaufe dieser Geschichte kriegen wir dann mit, beziehungsweise kriegt Florent dann mit, indem er den Laptop seiner Freundin durchspäht, dass Yuzu sich regelmäßig auf Orgien aufhält und dort sozusagen von Männern sexuell befriedigen lässt und aber auch von zwei Hunden. Also es scheint da ein bisschen heftiger zuzugehen und ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt so, was man so als gutbürgerlicher Lukas, der man nun mal so ist, für gut beheißen würde. Und das alles wird aber im Großen und Ganzen weiterhin mit einem sehr großen Zynismus erzählt und alles, was wir hier sehen, hat im Prinzip nicht so viel Handlung, kann man sagen, sondern es geht sehr, sehr viel um die Gedanken und so Momente, die Florent Claude so in sich vereint. Also er sagt dann zum Beispiel sowas wie, dass er nur einen Kaffee am Morgen trinkt, was bereits die größte Leistung seines Alltags darstellt. Er sagt an einer Stelle, dass die Brünette, die er in Spanien feststellt oder trifft, so die einzige Person ist oder das einzige ist, was seinem Aufenthalt in Spanien einen Sinn verliehen hätte. Also es ist nicht die spanische Kultur, es ist nicht die Freundin, sondern es ist diese Brünette, die er da mal kurz angelabert hat, dass er ja, wie ich bereits erwähnt, im Landwirtschaftsministerium arbeitet, aber niemand seine Berichte eigentlich so wirklich liest. Also alle Entscheidungen werden so ohne ihn getroffen. Das wird so ein bisschen, also er ist eigentlich für nichts so wirklich da und er will es eigentlich auch vermeiden, Yuzu, seiner Freundin, im Alltag zu begegnen, so oft wie möglich. Ne? Er will im Prinzip ausweichen und wir kriegen auch mit, dass er eine ziemlich rassistische Persönlichkeit ist, wenn er zum Beispiel japanische Stereotype reproduziert und dann auch zum Beispiel von einer Nation wie den Niederlanden von, das ist eigentlich eher eine Firma, spricht als ein Land und so, ne? Also das ist so der Eindruck, den wir von ihm bekommen. Also eine große Traurigkeit, eine große Form von Selbstmitleid, aber gleichzeitig so eine seltsame Gelassenheit, Ruhe und Akzeptanz einer eigenen Sinnlosigkeit des Daseins, kann man so sagen. Und zum Ende dieser Seiten, die wir beim letzten Mal gelesen haben, ist es dann so, dass Florent Claude über den Mord an Yusuf fantasiert, das dann allerdings doch nicht macht, denn er denkt dann so ein bisschen drüber nach, dann würde er im Gefängnis landen und da gibt es ja die Möglichkeit, dass es da zu Prügeleien eventuell kommen würde. Auf der anderen Seite geht es einem ja im Gefängnis auch ganz gut, das sagt er dann so, aber der entscheidende Grund ist ja, dass es in der Außenwelt außerhalb des Gefängnisses dann doch so schöne Sachen gibt, die man erleben könnte, zum Beispiel die 14 Sorten Hummus, die man im Supermarkt finden könnte und die Waldspaziergänge, die er als Kind sehr, sehr oft übernommen hat. Ja, und dann ist es jetzt am Olli, uns zu erzählen, was wir denn jetzt für diese Episode gelesen haben.
Wir beschäftigen uns jetzt oder wir begleiten Florent Claude dabei, wie er sich damit beschäftigt, mit der Frage, wie kommt er jetzt von Yusuf weg und wie kommt er aus seinem Leben eigentlich raus? Und er findet da Inspiration in einer Dokumentation, die er im Fernsehen sieht, die heißt Vorsätzlich verschwunden. Und er erfährt, dass es gar nicht so unüblich ist, dass Menschen einfach so von der Bildfläche verschwinden können. Dass mehr als 12.000 Menschen verschwinden jährlich in Frankreich einfach so. Und er überlegt, naja, eigentlich sei das ja bei ihm total einfach, also besonders einfach, weil er hat keine Familie, er hat keine soziale Gemeinschaft, nur Yuzu in Klammern als seine fremdländische Konkubine. Und er findet auch raus, dass im Grunde jeder gehen darf und einfach verschwinden kann, denn das Verlassen der Familie stellt in Frankreich keine Straftat dar. Und selbst wenn er, so überlegt er, selbst wenn er von der Polizei aufgegriffen würde, dürften die seinen Aufenthaltsort und seine aktuelle Adresse niemandem weitergeben. Und so bereitet er sich so ein bisschen vor, legt sich so eine Scheinstory zurecht. Florent Claude geht nach Argentinien, das scheint wohl irgendwie so ein Statusding zu sein in Frankreich. Und er öffnet ein neues Konto, er löst sein altes Konto auf, er meldet seine Kfz-Versicherung um und seine Krankenversicherung um. Das geht wohl unglaublich einfach, weil alles per E-Mail passiert. Er kündigt seine Wohnung und trifft sich dann nochmal mit seinem Vorgesetzten und erzählt diesem, dass er eine Anstellung als Berater für den landwirtschaftlichen Export in der argentinischen Botschaft habe. Und es gibt irgendwie Sinn in deren Welt, weil Argentinien gerade sehr stark und sehr aktiv im Export sei und deswegen ist die Geschichte besonders glaubwürdig und wir merken auch, dass dieser Vorgesetzte ihn nur widerwillig gehen lässt, weil Florent Claude dann zum sogenannten Feind überwechselt. In weniger als 10 Minuten räumt er dann sein Büro in eine Kiste und verschwindet dann und sagt dann, für die Umgestaltung meines Lebens hatte ich nicht mal einen Tag gebraucht. Was allerdings ein bisschen länger dauert, ist die Suche nach einem Nichtraucherhotel, denn diese Suche dauert mit circa 100 Anrufen, fast 3 Tage, der er sich sehr, sehr entschlossen hingibt und findet schließlich ein Mercure-Hotel im 13. Arrondissement nahe dem Place d'Italie. Das ist dann so Süd-Südost Paris und ich habe da mal auf der Karte geguckt, ich kannte ja die Arrondissements nicht und das ist tatsächlich einfach nicht weit weg. Also er ist nicht mal auf der gegenüberliegenden Seite von Paris. Mhm. Yuzu hält sich eher am 15., 16. und 17. auf. Das ist dann Südwest-West-Paris. Er ist sich aber so sicher, dass Yuzu darüber, also die ist so mit sich beschäftigt und ihren sozialen Kontakten, dass sie niemals in dieses 13. gehen würde. Da ist er sich sehr sicher. Die Abreise ist für den 1. August geplant und jetzt haben wir den Abend des 31.07. und er sitzt in der alten Wohnung und wartet auf Yuzu, um ihr zu sagen, was er entschlossen hat, wozu er sich entschlossen hat, um ihr dann so ein bisschen so das irgendwie vor die Füße zu werfen. Und er hat so die Haltung ihr gegenüber, dass sie diesen Luxus, den sie jetzt momentan lebt, ohne ihn auf keinen Fall aufrecht erhalten würde. Und er geht sich dann in seinen Badroutinen, die dann mehrere Stunden anhalten, mit unzähligen Cremes und Make-ups und schweift ab zu der Brünetten von El Akian, die sowas natürlich nie machen würde und denkt an Camille, seine Verflossene, die wir noch nicht kennen, die auch nur eine halbe Stunde im Bad verbracht hatte. Und Jusos Zukunft ohne ihn sieht im Grunde aus, entweder ist sie eine Escort-Dame oder ergibt sich der Prostitution. Was anderes sieht er für sie nicht und er nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, um Jusos sexuelle Vorzüge zu beschreiben, um dem Ganzen irgendwie, dem Argument nochmal, dem Ganzen die Sachen hinzuzufügen. Die Rückreise Juso nach Japan scheint ausgeschlossen, weil ihre Eltern im Grunde schon, das nimmt er an, Hochzeitspläne getroffen haben und es scheint da irgendwen zu geben oder mehrere zu geben, mit denen Juso sofort verheiratet wird, sobald sie japanischen Boden betritt. Das heißt, Juso kann sich dem Ganzen nur entziehen, indem sie einfach nicht zurückkehrt. Und dann gibt es einen großen Abschnitt zum Thema Liebe, in dem uns Florent Claude erklärt, wie Liebe funktioniert, und zwar beim Mann und bei der Frau. Aus Sicht von Florent Claude ist die Liebe für die Frau eine Macht, die Welten verändert, die so anziehend ist und so präsent und so da ist, dass vereinzelte kleine Wesen einfach hineinwarten und hineingezogen werden. Und diese Liebe schafft Lebensbedingungen für neue soziale, gefühlsmäßige und genetische Einheiten. Und er sagt noch, alle Spuren der zuvor existierenden Individuen werden ausgelöscht. Also die Liebe durchdringt alles von der, die Frau ist, die Liebe der Frau ist so mächtig und so übergreifend, dass niemand eine Chance hat, sich dieser zu widersetzen. Die Liebe für den Mann dagegen, aus Sicht des Mannes, aus Sicht von Florent dagegen, ist eher zurückhaltender. Der Mann selber ist zurückhaltender, wenn es darum geht. Er versteht oft nicht, was vor sich geht. Und die Liebe im Mann entsteht durch regelmäßigen Sex, den die Frau beim Mann einfordert, um ihn dazu zu bringen, sie zu lieben. Dabei verändert sich das Weltbild so sehr, dass der Mann dazu gebracht wird, sich ein Leben ohne Frau nicht mehr vorstellen zu können, die ihm ja in diesem Moment so viel Lust bereitet. Liebe auf den ersten Blick gibt es selten für den Mann und dann auch nur bei den Männern, die im Grunde schon all die Freuden, die diese Frau in petto hat und die dem Mann widerfahren werden, schon im Vorfeld antizipiert hat, und weiß, was kommt, wie es kommt und dass das gut ist. Und das führt dazu, dass der Mann sich schon im Vorfeld verliebt oder dass dieses ganze das Rumgebumse sein muss. Das habe er bei Camille gespürt und auch bei der Brünetten. Die Liebe zu Juso endete wohl durch ein Gespräch. Sie würde irgendwann nach Japan zurückkehren, wenn sie Florent überlebt hat. Das ist ihm klar geworden, als sie darüber gesprochen haben, wie es denn so weitergeht, was denn, wie denn so ihre Zukunft aussehen könnte. Und ihm ist klar geworden, naja, eigentlich, sie ist 20 Jahre jünger und es ist nur natürlich, dass sie damit rechnet, dass sie ihn überlebt. Also plant sie im Grunde jetzt schon ihre Zeit nach seinem Tod und dem Ende der Beziehung. Aus seiner Sicht bedeutet bedingungslose Liebe, dass man das aber nicht tut, dass man diesen Punkt einfach wegignoriert und einfach mehr oder weniger im Moment lebt. Am nächsten Morgen gibt es einen schnellen Abgang. Er hat Juso nicht getroffen, Juso ist nicht aufgetaucht, er ist dann nochmal ins Bett gegangen, nachdem er sich dann betrunken hat, und will recht früh los, weil er ein Early Check-in im Hotel gebucht hat. Das ist dann irgendwie so gegen 9 Uhr oder so. Und will sich dann noch einen Café suchen, in dem man dann noch frühstücken kann. Und hatte seine Koffer am Abend schon vorbereitet. Es war eine etwas betrübliche Feststellung, dass ich nicht ein einziges persönliches Erinnerungsstück mitzunehmen hatte. Kein Brief, kein Foto, nicht mal ein Buch, all das war in meinem MacBook Air enthalten. Einem flachen Quader aus gebürstetem Aluminium. Meine Vergangenheit wog 1100 Gramm. Mir wurde auch bewusst, dass mir Juso während unserer zweijährigen Beziehung nie ein Geschenk gemacht hatte. Absolut nie. Nicht ein einziges. Dann erfahren wir so ein bisschen was von seinen Eltern. Erinnert sich daran, wie seine Eltern... Er reißt es irgendwie an, es geht darum, wie seine Eltern mit Liebe umgegangen sind und wie sie selber der Liebe nachgegangen sind. Und wir erfahren, dass sein Vater einen inoperablen Gehirntumor hatte und beide beschlossen haben, also beide Elternteile, sich selbst zu euthanasieren. Sie haben ein Mittel aus dem Internet bestellt, das ist nicht näher definiert, und sie finden Florent und die Polizei, die Gendarmerie findet die beiden tot im Bett mit einem Abschiedsbrief und dem Zweitschlüssel vor der Tür und einer Nachricht am Briefkasten. Also die haben es alles sehr vorbereitet. Und er spricht dazu, über die Liebe seiner Eltern spricht er als, das, es war wie ein magischer, übernatürlicher Zirkel, zu dem er, Florent, aber keinen Zugang hatte. Das neue Leben startet morgens um 7 auf dem Weg zum Hotel. Begleiten wir ihn durch die Stadt, wir begleiten ihn auf der Suche nach einem Café und wir begleiten ihn auf der Suche durch die Speisekarte und in das Raucherzimmer, was er sich nur endlich gebucht hat. Und das Zimmer betreten wir, das er sich für eine Woche gemietet hat, die Zeit aber eher so ein Lückenfüller ist. Er hätte auch jede andere Zeit angeben können. Ich möchte gerne noch was vorlesen. Und da war ich nun. Ein abendländischer Mann in mittleren Jahren, der finanziell für einige Jahre vorgesorgt hatte, ohne Angehörige oder Freunde, ohne persönliche Projekte oder echte Interessen, tief enttäuscht von seinem bisherigen Berufsleben, der auf der Gefühlsebene verschiedene Erfahrungen gemacht hatte, denen aber durchweg gemein gewesen war, dass sie irgendwann abgebrochen waren. Letztlich ohne einen Grund zu leben oder einen Grund zu sterben. Ich könnte daraus Nutzen ziehen und noch einmal von vorne anfangen, neu durchstarten, wie es in Fernsehsendungen und in den humanpsychologischen Artikeln der Fachzeitschriften humorvoll hieß. Ich könnte mich auch in lethargischer Untätigkeit abgleiten lassen. Und das hat er dann getan. Er hat sein 10 Quadratmeter Zimmer bezogen und geht seinem neuen Alltag nach. Und der besteht darin, dass er dieses Zimmer für etwa 2 Stunden am Tag verlassen muss, damit die Reinigungskräfte dieses Zimmer sauber machen können. Und er versucht da so die gute Zeit rauszufinden, was ist zu früh, was ist zu spät, damit er im Grunde niemanden sieht. Und er kommt einfach in das gemachte Nest wieder. Er geht im Arrondissement spazieren, er freut sich über die unzähligen verschiedenen Humussorten im Carrefour City, das ist irgendwie so ein Kaufhaus, und in den anderen Läden. Und dort verbringt er in dieser Form den kompletten nächsten Monat. Also wir sind dann schon im September. Dabei beschäftigt er sich dann mit seinem Gefühlsleben. War er jemals unglücklich oder ist er gerade unglücklich oder nicht? Und kann sich diese Frage selber auch gar nicht beantworten. Mittlerweile macht er sich selber so ein bisschen Sorgen um seinen eigenen Geisteszustand. Und das merkt er daran, dass die Körperhygiene einfach ausbleibt. Dass er also nicht mal sich nicht wäscht, sondern auch eine Aversion gegen Körperhygiene entwickelt hat. Dass er sich nicht duschen möchte, nicht baden möchte. Und macht sich auf die Suche nach einem Psychiater, der ihm Captorix verschreibt. Und es scheinbar wirkt, denn er beginnt wieder zu duschen oder zu baden. Wir haben vom Anfang mitbekommen, okay, das Antidepressivum hat eine negative Auswirkung auf die Libido. Das redet er runter und sagt, na gut, die Libido hat er seit der Brünetten sowieso nicht mehr, also spielt das jetzt im Grunde auch keine Rolle mehr. Und irgendwie scheint es ihm so gut zu gehen, dass er bei Claire anruft und sich mit ihr verabredet. Und Claire hat er vor 10 Jahren Kontakt das letzte Mal. Und dann kommt es zu einem Rückblick auf die Beziehung zu Kate. Also Claire muss noch warten. Und Kate war wohl eine besondere Beziehung, weil es die letzte Jugendliebe war, die seine Jugend ausgeläutet hat und ihn in das Mannsein geführt hat. Kate war Dänin und er war 27 und sie war schon 35. Er hat sie dann während der Studienzeiten so zwischen Studium und Job irgendwie kennengelernt gehabt. Die waren Weihnachten zusammen bei ihren Eltern unterwegs. Das einzige Foto von ihr, das erzählt er, glaube ich, zweimal, ist auf seinem Laptop. Den muss er aber gar nicht mehr aufmachen, das braucht er sich nicht hervorrufen. Er weiß nämlich heute noch, 20 Jahre später, wie Kate damals ausgesehen hat. Die sind beide unterwegs, kommen aus Dänemark wieder, machen so einen Zwischenhalt für einen Tag in Schwerin. Und es hätte doch alles so gut werden können. Wir hätten die Welt retten können. Und wir hätten sie in einem Augenblick retten können. aber wir haben es nicht getan, das heißt, ich habe es nicht getan. Und die Liebe hat nicht obsiegt. Ich habe die Liebe betrogen und oft höre ich, wenn ich nicht mehr schlafen kann, also fast jede Nacht, in meinem Kopf wieder die Ansage auf ihrem Anruf beantworte. Hello, this is Kate. Please leave a message. Sie verabschieden sich am Frankfurter Bahnhof, bei dem sie dann noch waren. Er lässt den Abschied geschehen. Er hält sich vor, er hätte aussteigen sollen, er hätte zu ihr gehen sollen, der Liebe wegen, aber er hat es nicht getan. Dafür verdiene ich den Tod und sogar weit schlimmere Strafen. Ich kann es nicht verhehlen. Ich werde mein Leben unglücklich, griesgrämig und einsam beschließen. Wie konnte sich ein Mann sehenden Auges von Kate abwenden? Er ghostet sie die kommenden Tage, nachdem er Frankfurt verlassen hatte. Irgendwie ist er mit einer Brasilianerin beschäftigt, die ihn dann auch schon vergessen hat, nachdem sie dann irgendwie ins Flugzeug gestiegen ist. Und er meldet sich irgendwann bei Kate, aber es ist zu spät. Sie hat sich wohl für eine humanitäre Mission nach Uganda angemeldet und ist dort bereits zum Abflug. Und das war das, was vom Abschnitt 8 bis 12 passiert ist. Mhm. So.
Ja, es hat sich ja insgesamt erstmal gar nicht so viel verändert im Großen und Ganzen, ne? Also handlungsmäßig ist das ja sehr minimalistisch gehalten, genauso wie im ersten Teil im Prinzip. Also wenn man die Handlung wirklich runterbrechen würde, könnte man ja sagen, er verlässt seine Freundin, zieht in ein Hotelzimmer und das war's. Dann sind es nur noch Gedanken, die im Prinzip.
Und schlendert durch das Arrondissement.
Genau. Und ansonsten sind es einfach nur diese Gedanken, die wir in einer gewissen Weise vorher schon hatten. Also, die ja auch so ein bisschen diese Warenwelt im Prinzip teilweise kennzeichnen, ne? Also, dass er da in dieses Café geht und sagt, dass jede Speise, die dort ist, in einer gewissen Weise mit dem Namen, ich glaube, Jewel war es, verknüpft ist, ne? Also, dann verschiedene Sorten dann eben kennzeichnen und so. Also, ich weiß nicht, Jewel irgendwas, dann das nächste heißt auch Jewel irgendwas und so, ne? Und das ist im Prinzip so ein bisschen der gleiche Quell von Unzufriedenheit, den wir schon zu Beginn hatten. Also, dieses Schlendern, dieses traurige Dasein in einer Welt, die so konsumistisch ist und gleichzeitig aber auch als Individuum jemand zu sein, der, von dem man nicht das Gefühl hat, dass er schon mal in irgendeiner Form Glück erfahren hat. Darüber können wir dann aber nochmal expliziter reden, weil da gibt es so eine These, die ich bezüglich der vergangenen Beziehungen von ihm habe. Aber im Endeffekt ist das ja auch dadurch, dass es hier ja als Rückerzählung beschrieben ist, also eine Figur aus der Gegenwart erzählt über die Vergangenheit einfach, ist das ja irgendwie klar, dass sich dieser Ton über die Zeit wahrscheinlich nicht groß verändern wird. Ne?
Ich finde, es gab grundsätzlich nicht, aber es gab leichte Aufschwünge im Ton, als er angefangen hat, über das Essen und über alles andere zu reden, über die Cafés, die er jetzt besuchen kann. Es war so schwer und so, oh ja, da gehe ich jetzt halt los und Yuzu ist scheiße, die anderen waren besser, Libido gibt sowieso nicht mehr, ist auch egal. Ach, guck mal, jetzt gehen wir mal richtig in die Speisekarte rein. Und also das ist ja eine ein oder anderthalb Seiten Speisekartenbeschreibung mit seinen Gedanken dazu und die Suche nach den Cafés und es ist hier und es ist da. Also diese Gleichzeitigkeit von diesen schweren, bin ich glücklich, bin ich nicht glücklich und hole ich mir jetzt diese Speise, ist das jetzt exquisit genug für mich oder auch nicht? Mache ich das jetzt zu meinem Lieblingsgericht oder mache ich das jetzt zu meinem Lieblingscafé? Hm. Das hat so eine Gleichwertigkeit.
Ja, das stimmt. Es gibt aber gleichzeitig auch diese totalen Kennzeichnungen, wo man merkt, dass er das ja schon irgendwie versteht. Ne? Also ich weiß nicht, ob er das versteht, aber er erzählt das ja aus der Gegenwart so humoristisch eigentlich und er erzählt das dann auch mit so einer, ja, es gibt diese 14 Humussorten in einem Supermarkt, ne? Und deswegen kann ich ja meine Freundin nicht umbringen und dann schiebt er noch so nach. Gleichzeitig gibt es natürlich diese moralischen Fragen, die mich davon abhalten, ne? Ist ja klar so.
Das weiß der schon.
Ne? Also es gibt eigentlich keine Moral für ihn in einer gewissen Weise und es gibt eigentlich nur diese Konsumwelt, aber trotzdem ist gerade diese konsumistische Welt dann doch irgendwie ein Quell der zumindest kurzfristigen Freude, genauso wie es vielleicht dann Captorix dann in einer gewissen Weise ist, ne? Also diese Droge, die er sich, oder dieses Antidepressivum, was er sich dann reinschießt. Und deswegen würde ich mal auf eine Frage zurückkommen, die ich mir stellen wollte, oder die ich dir stellen wollte, über die ich ein bisschen nachgedacht habe. Und zwar geht das ja gleich zu Beginn so, dass er aus seinem alten Leben flüchten möchte, mehr oder weniger. Und im Prinzip sowas wie ein neues Leben anfangen will, oder beziehungsweise, ich glaube, er umschreibt es mit die Umgestaltung des Lebens, genau. Also kein kompletter Neuanfang, sondern so in der Mitte des Lebens sozusagen gestaltet er es nochmal um, so nach seinen Vorstellungen. Das ist so der Punkt irgendwie. Und er sagt ja dann, wenn man überall propagieren würde, dass das Verlassen der Familie und des sozialen Umfeldes und so weiter keine Straftat darstellt, ne? Das sollte man eigentlich überall propagieren. So nach dem Motto, ja, wenn das jeder wissen würde, dann könnte das ja auch jeder machen. Und da ist jetzt die Frage, würde das jeder machen? Und die zweite Frage wäre, kann das in irgendeiner Form tatsächlich ein Ausweg für Florent sein?
Ich glaube, es, also wir müssen ja, wir gehen ja davon aus, dass das irgendwie ein Ding ist, dass man nicht dafür belangt werden kann, wenn man einfach verschwindet. Hm. Scheinbar ist das so. Ich wusste, mir war das jetzt gar nicht so bewusst, war noch nie Teil meines Lebens. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Ausweg sein kann. Er sucht ihn ja auch. Und es ist ja ein Ausweg, der im Grunde, er setzt sich ja nicht aktiv mit der Veränderung auseinander. Er sagt ja nicht, okay, es gibt jetzt Punkt A bis F, die mich stören, also gehe ich jetzt daran und versuche, die irgendwie so zu lösen oder zu bearbeiten, dass die jetzt passen. Er packt ja seine Koffer und geht. Ja, also er geht ja einfach und verschwindet. Hm. Er kündigt, er bringt lässt seine Wohnung hinter sich. Er hat ja nicht mal eine Meldeadresse. Also verschwindet ja und lässt einfach alles liegen und sagt, Leute, alles klar, ciao, danke. Ist mir alles zu anstrengend hier? Habe ich keinen Bock drauf? Das ist wie wenn deine Wohnung ist total unaufgeräumt und du ziehst aus. Hm. Weißt du? Mhm. Oder reißt ab und baust neu auf oder was auch immer. Also das ist so, es wirkt so extrem. Mhm. So krass viel. Und ich glaube schon, dass das aber eine Möglichkeit ist. Mhm. Ich kann mir wirklich vorstellen, ich halte das nicht mal für weit hergeholt hier. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es eine Möglichkeit ist zu sagen, ey, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe jetzt hier so einfach gesagt, naja gut, suchst dir raus A bis F und dann veränderst du das einfach. Das sagt sich so einfach von außen, aber wenn du selber drinnen steckst, in diesem ganzen Tornado von deinem eigenen Leben und sagst, Leute, ich weiß ja nicht, was Phase ist, am liebsten würde ich jetzt einfach gehen, sagt man ja manchmal so, ja, also, am liebsten würde ich einfach gehen, lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt einfach, wandere aus, scherzhaft gesprochen, aber im Grunde ist das ja da so, Tabula rasa, zack, Leute, ist gut jetzt, reicht jetzt.
Ja, also ich musste so ein bisschen drüber nachdenken.
Ist das die erste Frage beantwortet von dir jetzt?
Ja, genau, ja. Aber ich kann ja da gleich weitermachen, so ein bisschen mit ein paar Gedanken. Weil ich fand das so ganz spannend, weil das ja tatsächlich eine so ein bisschen universelle Frage oder so ein gewisser universeller Wunsch von uns allen, zumindest in bestimmten Momenten ist, ne?
Absolut.
Also wir haben das ja sehr, sehr häufig, dass wir zum Beispiel auch vielleicht nicht drüber nachdenken, unser ganzes Leben direkt umzukrempeln, aber es gibt ja häufig so diese Frage, die man sich stellt, wenn du in der Vergangenheit irgendwie etwas anders gemacht hättest, wie wäre dein Leben vielleicht verlaufen? Und das hat ja dann oftmals was zu tun mit einer gewissen Reue gegenüber der Gegenwart einfach, ne? Also, dass man mit irgendetwas quasi nicht zufrieden ist und dass man irgendetwas verändert haben möchte. Keine Ahnung, zum Beispiel, was wäre passiert, wenn ich länger mit dieser Frau zusammengeblieben wäre, wenn ich diesen Job behalten hätte, vielleicht wäre ich jetzt in einer anderen Position und so, vielleicht, wenn ich, keine Ahnung, das Studium nicht abgebrochen hätte oder was weiß ich, ne? Also, diesen Veränderungswunsch, den hat man ja häufig, der natürlich dann so ein bisschen irrational ist, weil es natürlich andere Probleme gibt, die dann auftreten könnten. Und das Interessante hierbei ist ja, dass ich nicht wirklich glaube, dass das was für sein Leben tatsächlich ändern würde, weil er ja nach erstmal den Standpunkten, die man sich häufig da wünscht, also zum Beispiel irgendwie vielleicht eine andere Beziehung, irgendwie einen anderen Job und so weiter und so fort, ja eigentlich erstmal mit nichts so richtig völlig unzufrieden sein kann. Er hat ja erstmal einen relativ guten Job beim Landwirtschaftsministerium, das heißt beruflich, finanziell ziemlich gut abgesichert. Gut, er hatte natürlich verschiedene Beziehungen in seinem Leben, da würde ich aber dann nachher meine These aufstellen, dass es mit denen vielleicht gar nicht so viel anders ist als mit Yuzu dann. Und irgendwie scheint es mir so, und das ist ja das, was sich dann hier in der Folge versinnbildlicht, dass er ja dann im Prinzip auch nur in einem Leben weiterhin gefangen ist, was gar nicht so sehr anders ist als das, was er vorher geführt hat, außer dass Yuzu jetzt halt nicht mehr da ist, ne? Also beziehungsweise, dass er an nichts irgendwie anders gebunden ist, ne? Dass er seiner, ich würde nicht sagen Leidenschaft nachgehen kann, aber so diesem Gefühl nachgehen kann, ja, jetzt kann ich halt endlich für mich allein in diesem Hotelzimmer sein und muss dann nur mal 2 Stunden am Tag raus und damit die Putzfrau kommen kann, ne? Also es gibt da ja gar kein Ziel, gar nichts Lebenswertes in einer gewissen Form, außer mal irgendwie eine der anderen 14 Humussorten auszuprobieren. Und das ist ja dann so das Leben. Das heißt, eigentlich der einzige Quell von Glück, der sich hier ab und zu mal artikuliert, ist so der, sind so diese Gedanken an die Vergangenheit, an vergangene Beziehungen irgendwie. Wo man ja auch dann wieder die Frage stellen kann, inwiefern ist das nicht vielleicht auch aus der Rückschau idealisiert? Aber dazu sage ich später noch
das,
was.
Das glaube ich eher. Ich weiß nicht, ob das als Glück zu bezeichnen ist bei ihm. Oder manchmal hatte ich auch so den Gedanken, dass diese Gedanken zurück eher eine Rechtfertigung dafür sind, für das, was er da jetzt gerade abzieht. Dass er jetzt was tut. So. Irgendwie wirkte das manchmal so rechtfertigend, dass er da irgendwie erzählt, wie dumm er war, wie schlecht es ihm ging und was auch immer, um zu argumentieren, dass er das jetzt machen darf. Hm. Irgendwie hatte ich den Eindruck. Ja gut, das war's jetzt mal. Ja. Ja.
Hm. Ich frage mich nur, ob das tatsächlich, bei mir kommt das hier mit dieser ständigen permanenten Nennung auch von irgendwelchen Marken, von irgendwelchen Produkten und so weiter und so fort. Und dann, auch wenn es keine spezifischen Marken sind, wie mit diesen verschiedenen Speisen, die man da in diesem Kaffee essen kann und so, ne? Mir kommt das tatsächlich so vor, als würde Wellbeck das hier irgendwie auf unsere westliche Konsum- und Kapitalismusgesellschaft beziehen. Ich frage mich nur, wenn man noch so ein bisschen drüber nachdenkt, wäre das nicht in jeder anderen Gesellschaft dann auch irgendwie so, dass man zwangsläufig nie dieses absolute Abenteuer im Prinzip haben kann, dieses dauernde Hochgefühl, sondern eigentlich ständig mit so einer gewissen Form von Alltag konfrontiert wäre, mit der man sich sowieso auseinandersetzen muss? Und liegt nicht eigentlich der Zugang zum Glück nicht viel eher in der Akzeptanz dieses Alltags und in dem Finden von Glück in den kleinen Dingen irgendwie? Weil das ist ja das, was hier irgendwie zwar vorhanden ist irgendwie, aber kein langfristiges Glück irgendwie beschert. Also zumindest dieser Figur hier nicht. Ne?
Ja, das sagt, ja, absolut. Das wird auch so sein. Das ist aber leichter gesagt als gefühlt am Ende. Denn das, was Florent hier abzieht, dieses sich ergehen in im Kaufen und Konsumieren, das ist ja jetzt nichts Neues. Hm. Das kennt ja jeder. Mhm. Das kann ja keiner sagen, der sich mal schlecht gefühlt hat und sich irgendwie, keine Ahnung, heute gebe ich mir mal oder heute ziehe ich mal los und das kaufe ich mir oder die Süßigkeit hole ich mir oder jetzt habe ich mir aber den neuen Laptop verdient oder. Das ist ja so drinne. Ja, es ist ja nichts zum Aufschreien hier. Hm. Ja, Florent, der nimmt es so. Und der zelebriert das, der auf einer anderen Ebene. Der zieht nicht los und holt sich jetzt eine Packung Chips oder irgend so ein Kram, sondern er flaniert. Das, ich stelle mir manchmal vor, dass er wie so ein Dandy in so einem Gehstock da so durch das 13. Arrondissement geht und mit seinem weißen Leinenhut und so, weißt du? Ja. So in der Form, aber runtergebrochen ist es doch genau das. Wenn es uns schlecht geht, suchen wir das, was uns irgendwie was Gutes tut.
Ja.
Und das ist erstmal Konsum. Konsum geht schnell, das ist effektiv, das ist nicht nachhaltig. Muss es auch nicht sein in dem Fall. Aber es wirkt erstmal und das ist das Wichtige. Es wirkt und es funktioniert. Es ist so unmittelbar. Wenn man in die andere Richtung geht und sagt, ich will was Werthaltigeres und was Nachhaltigeres haben, was ein bisschen, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe, dann ist das erstmal richtig, gesünder und hält länger an, aber der Weg dorthin ist viel, viel länger. Mhm. Und da muss man sich viel mehr mit sich selber auseinandersetzen und mit seiner Umwelt auseinandersetzen und reflektieren und überlegen und was auch immer und Möglichkeiten schaffen. Mhm. Und am Ende ist es doch einfach die Tüte Chips und der Film im Fernsehen und dann denkt man, ja, oh, geil. Mhm. Ja, mehr brauche ich jetzt gerade nicht.
Genau.
Lasst mich alle in Ruhe. Ich will jetzt nur was Geiles essen, ich will was Geiles gucken.
Ja.
Und mir einen runterholen und dann möchte ich schlafen gehen.
Ja.
Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Ja, das ist, Bedürfnisbefriedigung kann jeder verstehen.
Genau. Ich würde auch persönlich jetzt mal eine eigene Meinung, persönlich für mein eigenes Leben sagen, dass das nichts Verkehrtes ist und dass man gerade in diesen Sachen dann eben auch kleines Glück im Prinzip über den Tag hinweg finden kann, ne? Dass
absolut.
Das auch was Gutes ist. Ich würde nur sagen, Well Beck arbeitet das hier so stark raus, dass er das tatsächlich irgendwie für ein Problem hält und dass er tatsächlich irgendwie dann im Endeffekt diese Konsumgesellschaft, in der wir dann nun mal leben, in einer gewissen Weise problematisiert, weil er herausarbeiten möchte, ja, das macht euch zwar irgendwie kurzfristig glücklich, aber so echtes langfristiges Glück entsteht doch durch unseren Alltag, den wir hier leben, eigentlich gar nicht. Ne? Das heißt, es ist so eine bestimmte, vielleicht radikale Position, wenn man das irgendwie so...
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, so lese ich es nicht. Mhm. Es wird, also wir müssen, Wellbeck ist ja jetzt selber ein enfant terrible. Ja. Und wenn der das so rauszieht, dieses Thema, das arbeitet er ja richtig raus, dieses sich dem Konsum geben, dann ist es natürlich leicht, diesen großen Aufschrei zu machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, dieser Mann. Aber ich muss sagen, das geht mir dann nachher mit einem anderen Thema auch nochmal, so unsympathisch wie Florent ist, mit seinen ganzen seltsamen Ansichten und was auch immer, der ist nicht fern. Das ist keiner, den es so nicht gibt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, diese Form und auch später seine anderen Ansichten, das ist so ein, das ist Masse. Hm. Ja? Florent stellt sich wird nicht hingestellt als die Masse, weil er sich ja jetzt immer mehr rauszieht aus der Masse. Aber im Grunde ist er es. Und gerade auch mit der Haltung zum Konsum.
Genau.
Wir ziehen nicht alle los und kaufen Hummus ohne Ende. Ja. Wir machen was anderes, aber das ist er.
Genau.
Er ist wir.
Ja, genau, richtig. Also das ist ja, da, also der Hinweis darauf wird ja schon dadurch gestreut, allein, dass Wellbeck diese Geschichte ja im modernen Frankreich, wenn man so möchte, etabliert. Also er erzählt ja, das haben wir das letzte Mal gelesen, davon, dass Macron zu dieser Zeit, als er in Spanien war, Präsident war, also als die Figuren hier in Spanien waren, meine ich. Ne, also rückt das schon sehr, sehr stark an unsere Gegenwart ran. Er erzählt von gewissen Konflikten, was die Lebensmittelindustrie angeht, zwischen Argentinien und Frankreich und so, ne, was so Fleischimporte angeht. Also rückt das schon so an eine moderne Lesweise ran. Und will, glaube ich, wirklich tatsächlich so dieses Bild im Prinzip dann hervorrufen, dass es das, was hier geäußert wird, in der Realität auch gibt. Und das wird ja auch dadurch nochmal verstärkt eigentlich, dass wenn Florent all das, was er da zeitweise denkt, tatsächlich aussprechen würde, dann würde ja eigentlich keine dieser Beziehungen, auch so ganz normale kleine Beziehungen, die er so auf der Straße irgendwie knüpft oder die, wie er jetzt an der Tankstelle geknüpft hat mit den beiden Mädchen, denen er beim Auto geholfen hat, wenn er das einfach so äußern würde, dann würde ja keine zwischenmenschliche Beziehung mit ihm überhaupt klappen. Was er dann heißen würde oder womit Michelle Wellbeck uns ja sagen könnte, okay, es gibt ganz, ganz viele Leute, die theoretisch genau solche Gedanken vielleicht haben, aber Gesellschaft funktioniert, weil diese Gedanken eben nicht ausgesprochen werden.
Und nicht umgesetzt werden.
Genau, ja.
Ja. Ja. Absolut, genau. Und ich halte das auch für mit dieser Brünetten, die er da so hochstilisiert und dass er dann loszieht, also sich in dieser fiktiven Lust ergeht, die ja eigentlich nie weggeht und scheinbar hält das ja über Jahre an, ja, das ist einfach Realität. Das gibt es. Das ist jetzt nichts Abgefahrenes, was sich Wellbeck jetzt ausgedacht hat. Hm. Wie oft erinnern wir uns an Verflossene, die wir noch im Kopf haben und mit jedem Jahrzehnt, was obendrauf geht, wird das Negative oder die Jugend mehr und mehr weggekratzt und man hat quasi den Kern von die eine. Es ist die eine, leuchtend in einer Perle, in einer Muschel, die eine auf einem Podest. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob du ein anderes Thema noch hast, was wir hier ansprechen können, aber du bist gerade genau zu einem rübergekommen.
Dann mach da weiter. Ja, mach da gerne weiter.
Was ich mir aufgeschrieben habe, deswegen würde ich gerne darüber sprechen, nämlich genau über diese Beziehung von Florent und den Frauen, über die er so erzählt. Denn also er hat das ja beschrieben, was Liebe für ihn ist und so wie ich das lese, ist Liebe für ihn vor allem die Realisierung von sexuellen Begierden, aus der sich dann Liebe oder was er für Liebe hält, entwickeln kann. Und ich würde sagen, es geht generell hier nur um sexuelle Befriedigung. Denn er erinnert sich ja sehr, sehr häufig.
Würde ich dir widersprechen? Das wäre nämlich mein Punkt.
Du willst widersprechen?
Ja, würde ich jetzt widersprechen, ja.
Okay, alles klar.
Mach es mal.
Ich versuche das erstmal so ein bisschen zu verargumentieren.
Ja.
wenn ich hier meine Notizen wiederfinde. Genau. Wir haben ja hier ein relativ häufiges Nachtrauern von ehemaligen Beziehungen. Also es ist von Carmen die Rede, es ist von Claire die Rede und von Kate gegen Ende dieser...
Und Camille. Ich weiß nicht, wer Carmen ist. Camille.
Ach so, Camille habe ich gemeint, ja. Ich meine Camille, okay. Claire und Kate, genau.
Ja, damit und, Karl lauter.
Mhm. Ja, genau, ja. Und die... die Brünette natürlich, ne, die er in Spanien kennengelernt hat, die auch immer wieder dort eingestreut wird. Und meine Frage ist jetzt im Prinzip, trauert er in diesem Fall wirklich Beziehungen nach oder trauert er im Endeffekt rein dem Geschlechtsverkehr nach, den er mit diesen Personen hatte? Beziehungsweise kennt er das Gefühl, wirklich begehrt zu werden überhaupt? Denn ich glaube, was hier so ein bisschen verartikuliert wird, ist, dass er... Genau das, was du gerade gesagt hast im Prinzip, dass er mit dem weiteren Verlauf seines Lebens immer mehr bestimmte Personen idealisiert, auch wenn es im Endeffekt dann nur um, vielleicht nicht nur um Geschlechtsverkehr ging, aber im Endeffekt, dass es so eine ganz bodenständige Form von Liebe vielleicht war, in die er viel, viel mehr reininterpretiert. Es gibt so ein paar Hinweise bezüglich Yuzu, finde ich nämlich, und meine These wäre, und das ist, jetzt eigentlich schon ein kleiner Ausblick so auf die nächsten Episoden. Ich glaube, das wird viel, viel später passieren. Ich glaube, solche Rückblicke, wie wir sie mit Camille und mit Kate zum Beispiel hatten, vielleicht wird es sowas Ähnliches auch noch mit Yuzu geben. Denn es gibt gewisse Hinweise darauf, dass er sich von ihr nicht zu 100% trennen kann. Ich habe zum Beispiel was komplett vergessen, was du in deiner Einleitung oder in der Handlungswiedergabe gesagt hast, dass er ja eigentlich gar nicht so weit von ihr wegzieht. Zugleich gibt es ja diesen Hinweis darauf, dass er ja unbedingt sie nochmal treffen will, bevor er diese Wohnung tatsächlich verlässt, wo man sich dann im Nachhinein dann mit dem Leben, was er jetzt führt, fragt, ja, warum eigentlich? Ne, du könntest ja einfach weg. Nach deiner Interpretation kümmert sie sich ja eh nicht um dich so richtig, ne? Und es ist interessant, finde ich, dass gerade diese Fantasie, die er dann von Claire und Kate hat, beziehungsweise von Claire hat er ja gar keine Fantasie im Endeffekt, ne, sondern er sagt ja nur, dass er sie anrufen will, dass das genau dann passiert, nachdem er Captorix zum ersten Mal eingenommen hat, also dieses Hormon oder dieses Antidepressiva, was das Hormon Serotonin, diesen Spiegel dann eben steigt, dass seine Laune besser wird sozusagen, ne? Und dann springt er auf einmal von einem Willen, Claire anzurufen, direkt zu dieser Geschichte mit Kate, die er ja so im Studium kennengelernt hat. Und er sagt ja dann, das war während eines Erasmus-Austausches, der ja nur dafür da ist, dass sozusagen die Völker sich untereinander austauschen, weil gleiche Völker sozusagen funktionieren sexuell nicht, das müssen unterschiedliche sein und so, ne? Und ich glaube, dass das im Endeffekt dann, oder dass man das so interpretieren kann, dass genau diese Fantasien, dieser Rückblick, dieser vielleicht auch in einer gewissen Form idealisierte Rückblick auf diese Beziehung, eben durch den Anstieg des Hormons stattfindet. Also, dass es ein rein biochemischer Prozess ist, der überhaupt erst dazu führt, dass er wieder an sie denkt. Und das kommt, oder das drängt sich mir ganz kurz noch, das drängt sich mir irgendwie so auf, dass eben zwischen diese ganzen ehemaligen Beziehungen, die er da hat, Camille, Claire und Kate, dass eben genau so oft dann immer wieder diese Brünette erwähnt wird, die ihm im Prinzip nur durch ihren Anblick eine Erektion verschafft hat und dann im Endeffekt eine kurze Masturbation im Hotel. Das wird so gleich behandelt irgendwie, weißt du? Und das bringt mich irgendwie dazu zu denken, vielleicht geht's gar nicht so sehr um Liebe in dem Fall.
Ich glaube, also, ich muss gerade meine Gedanken sortieren. Ja. Liebe und Sex haben für Florent ist das Gleiche. Das ist, das vielleicht vergessen wir das. Das wird synonym benutzt. Ja, wenn er mit jemandem schläft oder jemand mit ihm schläft, dann ist das eine körperliche Zuneigung, die gleichzeitig mit Liebe zu setzen ist. In seiner Welt. Ja, und wenn er an diese Verflossenen denkt und an die Brünette und allen diesen ganzen Sex und es geht nur um Sex, 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 könnte man das auch mit Liebe gleichsetzen, könnte man das Wort Liebe einsetzen aus Florents Sicht, ja, und ich glaube, also nachdem er Captorix genommen hat, Captorix hat ja Einfluss auf die Libido, das bedeutet ja, dass du einfach keinen Bock kannst keinen Sex haben, hast keine Lust, das Lustempfinden ist nicht da. Und ich glaube, es ändert sich was, weil er ja dann Kate Claire angerufen hat, darf ich nicht verwechseln, Claire angerufen hat, ist es nicht aus dem Grund, mit ihr schlafen zu wollen, weil den hat er ja gerade nicht, sondern vielleicht ist das die Wirkung von Captorix, dass jetzt es darum geht, Kontakt mit dem Menschen als Menschen zu haben, weil jetzt die Depression runtergefahren ist. Die Auswirkungen sind vielleicht die gleichen. Er geht in den Kontakt mit einer Frau. Vor Captorix macht er das über Sex, weil Sex gleich Liebe bedeutet. Nach Captorix bedeutet das, ich gehe dem, Sex spielt keine Rolle, jetzt gehen wir mal richtig rein. Vielleicht arbeiten die ihre Beziehung auf oder was auch immer dann noch passiert. So kann ich mir das vorstellen.
Das würde ja dann bedeuten, und das ist ja dann wieder ein sehr entromantisierender Blick auf die Liebe, dass im Prinzip Liebe für diese Figur hier nur aus einem biochemischen Prozess heraus überhaupt möglich ist.
Im Blick auf sich selber.
Ja.
Nicht im Blick auf andere. Und das ist mein, Punkt, den ich noch machen wollte. Er hat unterschiedliche, er beschreibt unterschiedliche Formen von Liebe. Mhm. Er beschreibt die elterliche Liebe zum Kind. Von seiner Mutter zum Kind, dass die warm sein kann, aber auch irgendwie manchmal auch nicht so richtig da. Und dass sich diese Form der Liebe drastisch unterscheidet in der Liebe zwischen den Eltern. Er hat das als magischen, zirkelartigen Bund beschrieben, zu dem er keinen Zutritt hatte. Also er hat es erlebt, ja. Und er hat es, er hat auch den Tod, den gemeinsamen Tod erlebt, seiner Eltern. Die Mutter war nicht alt, Ende 50 oder so. Ja. Und dass die Liebe so weit gehen kann, dass sich beide dazu entschließen, pass auf, wenn du jetzt stirbst, stirb ich auch. Egal, was da kommt. Wir sagen es keinem, wir machen das beide zusammen. Das ist unser Ding. Mhm. Dann beschreibt er die Liebe aus sich, also aus Sicht der Frau. Also aus Florents Sicht, aus Sicht der Frau. Das habe ich vorhin erzählt. Und er beschreibt die Liebe aus Sicht des Mannes, für den Mann, die sich beide unterscheiden. Ja, das eine ist dieses große, aktive, alles Heranziehende und die Liebe des Mannes ist so, wirkt so klein, dahergekommen, ups, da bin ich und diese Frau hat mein Leben auf den Kopf gestellt und jetzt kann ich nicht mehr anders, so passiv, ja, die Frau ist so ein aktives, ich liebe jetzt oder ich sorge dafür, dass jetzt geliebt wird und der Mann ist der passive Empfänger der Liebe. Und dann gibt es, dann glaube ich, dass dieses, und das ist das mit dem Sex, dass dieses, dass, die, dass das eine Art der die Bedürfnisbefriedigung ist und das irgendwie im Gleich, also das irgendwie eine Liebe ist, die aber getarnt ist als Bedürfnisbefriedigung oder umgekehrt. Bedürfnisbefriedigung getarnt als Liebe.
Ich glaube eher so rum, ja.
Ja, so ist es. Oder missverstanden als Liebe. Ja? Brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist auf jeden Fall so. Und er stellt verschiedene Bedingungen für diese Liebe auf. Ja, also dass es auf jeden Fall Unterschiede geben muss in den sich Liebenden. Also unterschiedliches Alter, auf jeden Fall. Die dürfen auf keinen Fall gleiches Alter sein, was natürlich passt. Yuzo ist 20 Jahre jünger als er. Ja. Ja. Kate, die Dänin, die war 12 Jahre älter als er oder so.
Acht
Jahre älter. Auf jeden Fall war sie Mitte 30 und er war so. Nee,
32. Sie war 32, er war 27. 5 Jahre waren es, ja.
Genau, auch eine ältere. Aber ich sag mal, Mitte in der 20er zu sein und in den 30er zu sein, ist schon ein Unterschied. Ja. Ja. Es muss Unterschiede in der Ethnie geben, in der Nation am besten noch in der Sprache. Mhm. Weil je mehr Sprache da ist, je mehr sich die Liebenden verstehen, umso mehr Missverständnisse und umso mehr Konflikte können hervorgerufen werden. Mhm. Das ist die Sicht von Florent auf diese Liebe. Also die gibt es irgendwie, er erlebt die mannigfaltig, unterschiedlichste Formen, aber auf sich bezieht er nur das. Mhm. Die Bedürfnisbefriedigung, das ist die Liebe. Mhm. Das muss sie sein. Weil auch das ist sehr, das ist sehr unmittelbar. Ja, beim Sex weißt du, was du hast. Du empfindest die Lust und du hast da jemanden und den kannst du umarmen, der ist da, ihr seid alleine, im besten Fall. Ja, es ist so, so greifbar alles. Und dann kann man sagen, alles klar, das ist jetzt, das ist es jetzt. Mhm. Dieses ganze zwischenmenschliche Kram in der Liebe, dieses ganze Komplizierte und dieses übereinander reden und sich auszutauschen und dann, wenn es dann um die Bedürfnisse geht und vielleicht Angleichen von Haltung zum Leben, Lebensstilentwicklung, was auch immer, das ist so, das ist dieses zwischen den Zeilen des Lebens sein, Ja. Und das ist das Schwere und Anstrengende, aber das Nachhaltige.
Genau, das ist im Prinzip, also im Prinzip kann man das auch so ein bisschen runterbrechen auf das Anerkennen des Gegenübers als überhaupt ein Individuum. Als
absolut.
Ein Subjekt, ne?
Ja.
Also als eine individuelle Persönlichkeit mit verschiedenen Facetten im Prinzip und nicht nur eben eine austauschbare
Yuzu
Figur.
Yuzu ist keine akzeptierte Persönlichkeit.
Ja, genau. Ja.
Yuzu ist seine Konkubine. Die hat jetzt ausgedient und jetzt, dann dient sie jetzt jemand anderem.
Genau. Wir kriegen ja auch keine Eigenschaften von ihr im Prinzip serviert, die über irgendwie Äußerlichkeiten hinausgehen oder dass sie mit in sich selbst irgendwie vernarrt ist und Ewigkeiten braucht, um im Bad klarzukommen. Sie wird ja reduziert auf diese Rolle als jemand, der auf sein Äußeres achtet, als auf diese Rolle als sie hat halt einen Job irgendwie und auf
und
die
selbst
Rolle.
Den spricht er ja ab.
Bitte?
Selbst den spricht er ja ab.
Ja, das stimmt.
Die macht da zwei Manga-Ausstellungen und dann ist das, mehr brauchst du doch nicht machen.
Genau.
Was macht die eigentlich den ganzen Tag?
Genau, und finanziell sorgt dann entweder er oder dann der Vater, der hoher Beamter ist, der in Japan ist.
Der Vater kam nicht nochmal.
Ja.
Er. Er geht ja davon aus, dass Yuzu schafft es ohne mich nicht.
Ja, ja, genau.
So, und das wollte er ihr nochmal die Nase reiben.
Ja, das ist, ja, könnte man so sagen. Ich, wie gesagt, das ist so ein bisschen meine These, dass wir später nochmal so einen kleinen Rückblick auf Yuzu bekommen, der vielleicht ähnlich romantisch verklärt sein könnte. Weil irgendwann gab es das ja anscheinend mal, ne? Also er hat ja zum Beispiel, als er, das hat man das letzte Mal, glaube ich, schon, als er den Laptop von ihr durchstöbert hat, sagt er ja, dass diese Orgien schon zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, als er noch dachte, dass mit der Beziehung das wäre irgendwie was und als sie noch regelmäßig Sex gehabt haben. Ne? Also es scheint da irgendwie mal so was wie eine, in Anführungsstrichen, glückliche Zeit gegeben zu haben zwischen den beiden. Und vielleicht kriegen wir noch so einen kleinen Rückblick auf genau diese Anfangszeit mit Fortschreiten der Geschichte. Ich glaube, das wird viel, viel später passieren, wenn vielleicht unser Gegenwarts-Florent schon wieder so ein bisschen vergessen hat, wo er gerade ist, oder wenn sich Gegenwarts-Florent eine Captorix einwirft.
Vielleicht. Ich glaube nicht mehr.
Glaubst du nicht?
Nein.
Okay.
Ich glaube, Yuzu ist durch.
Okay.
Ja, und er beschreibt ja auch, diese Anfangszeit, diese glückliche Zeit, war ja auch, weil sie einfach viel Sex hatten. Und er wird ja nicht müde zu beschreiben, was für sexuelle Vorzüge Yuzu denn hat. Also er geht ja richtig ins Detail. Das ist ja so wie bei einer Pferdeschau. Also auf einem Markt. Fehlt nur, dass sie da steht und man sagt, mach mal Mund auf, guck mal rein da so. Ja. Mehr ist es ja nicht. Es geht ihm ja nicht um Yuzu, ob der die verletzt oder nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, der ist ja nicht mal selber richtig verletzt. Es geht eher darum, da hat jetzt jemand meinen Gegenstand benutzt, der ja eigentlich meiner ist.
Ja, ja.
Mehr war es ja nicht.
Ja.
Was anderes wäre ja Eifersucht, das ist was anderes, das ist was Tieferes, das ist ein richtiges. Oh, es ist unangenehm. Aber den Eindruck hatte ich nicht.
Ja. Ich habe nur den Eindruck, dass auch die Beschreibung von Kate eher, also es ist ja keine Beschreibung von Kate an sich jetzt persönlich, sondern ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das, was so von ihr beschrieben wird, dass sie, ich glaube, Jura studiert hat und dann später nochmal Medizin studiert hat, ne? Also so zwei sehr angesehene Studiengänge, wenn man so will, dass das auch schon so ein bisschen so ein Statussymbol-Wipe hat, der jetzt uns als zu oder als Lesern dieses Buches dann nochmal gezeigt werden soll, ne? Also im Endeffekt und dann nochmal dieses, ja, und dann ist die auch noch, wie viel waren es? 5 Jahre älter als ich, ne? Also das ist so, das hat sowas, als ob er sie dann so für uns nochmal aufs Podest stellt, sodass wir auch mitbekommen, was er da damals irgendwie so geleistet hat, wenn man so will, weißt du? Also das hat auch so was Statushaftes irgendwie.
Er hat eine Ältere erobert, die auch noch was Gutes studiert, die auch noch clever ist.
Genau, aber eine Europäerin. Und bei Yuzu war ja dieses Statussymbolhafte, dass sie eben Asiatin ist, ne? Dass sie noch so einen exotischen Touch dann irgendwie hat. Ne?
Ja.
Das war ja das, was beschrieben. Also wir müssen, wenn wir das beschreiben, immer sagen, das ist nicht unsere Meinung, sondern das ist sozusagen das, was dort beschrieben wird.
Ja. Und trotzdem trauert er dieser Kate so hinterher. So als Ende der Jugendliebe und dass er hat ja irgendwann wieder angerufen bei ihr. Warum hat er wieder angerufen?
Ja, aber das Gleiche haben wir halt auch bei Claire, über den wir jetzt noch gar nichts gehört haben, sondern nur mal einen Namen erwähnt bekommen haben, weißt du? Also das
Claire
ist so,
ruft nach 10 Jahren an.
Ja, aber das ist so diese, ich finde, das ist so diese Austauschbarkeit dieser Personen. Das ist, ich
das
sehe
kann
da nicht,
ja ein. Ja, ja, du? Ja, stimmt. Die Brasilianerin war ja weg.
Ja.
Also ruft er die an.
Genau.
Mit denen er, ja, natürlich, klar.
Und eben in der Kombination, dass er auch ständig wieder diese Brünette da aus Spanien dann mit aufbringt. Ne? Die taucht ja alle paar, nicht alle paar Sätze, aber alle, seitenweise taucht die immer mal wieder auf. Ne? Und
das ist so die heilige Madonna.
Ja, und so, dabei das war das nur eine kurze Begegnung und eine Masturbation dann im Endeffekt. Ne? Ja, egal. Hast du noch ein anderes Thema dann?
Ich fand die Beziehung irgendwie von seinen Eltern zu ihm so, wurde kurz erwähnt, dass die, das war in einem Abschnitt, in dem er so ein bisschen erzählt hat, dass die beiden sich teilweise ohne Worte austauschen können, dass es so über Telepathie geht. Und da war das Thema, dass er jetzt wohl endlich auszieht und ein Studentenwohnheim will oder so. Und beide Eltern sich unglaublich gefreut haben, dass dieser Mensch nun endlich dieses Haus verlässt, dass der Vater im Grunde sofort losgegangen ist, um eine Wohnung zu suchen, die näher am Campus ist. Und die war wohl unnötig luxuriös. Hm. Also das war, also er ist nicht in irgendein Studentenwohnheim gegangen, wo er dann die ganze, also er wäre, glaube ich, wieder zu Hause eingezogen, glaube, so war das. Weil das Zuhause näher dran ist am Campus als das Studentenwohnheim, wo er eigentlich lebt. Und er hat gesagt, Leute, ich ziehe jetzt wieder ein, das ist näher zur Uni dran. Hm. Gesagt, oh, nein, 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 nein. Vater ist los und hat ihm da was besorgt, was noch näher dran ist, damit er auf keinen Fall wieder einzieht. Mhm. Das fand ich so, so, das wirkt so, so, so Rich Kid Kram. Mhm. Und die Eltern sind so unglaublich reich. Er hat ja auch das Geld, viel Geld von seinem Vater geerbt, hat er ja mal erzählt. Mhm. Und er ist uiuiui. Und er ist. Oh. Nochmal. Ja. Gut. Und er ist so, die sind so unnötig reich. Und er ist so das Rich Kid, was irgendwie da ist, aber nicht viel Liebe irgendwie und Nähe abbekommt, sondern eher so sich in dem, im Schatten des ganzen Geldes und des Ruhmes ist. Und doch bitte, jetzt komm, jetzt zieh mal los und mach, jetzt zieht er endlich aus. Leute, wir haben jetzt 18 Jahre überstanden, endlich zieht er aus. Ja. So ein Gefühl habe ich da, ja, dass der gar nicht so gewollt, also nicht gewollt ist, aber so, na, da fehlte so ein bisschen die Wärme zu Hause.
Also vielleicht schon nicht unbedingt gewollt, weil das Spannende daran ist ja, dass wir im Prinzip gesehen haben, dass man diesen Typen, Florent, hier auch in gewisser Weise oder die Gedanken, die da geäußert werden, auch als Stellvertreterfigur oder als Stellvertretung für andere Menschen in dieser Gesellschaft sehen kann. Und das, was wir vielleicht von dem Vater da bekommen oder von den Eltern generell, also ich finde, gerade dadurch werden diese Eltern zu so einer Art Projektionsfläche, in die wir jetzt auch irgendwie reinlesen können, was die vielleicht dann gedacht haben, wenn wir darauf getrimmt sind, weißt du? Also vielleicht hat der Vater ja wirklich sowas gesagt, ja, dieser blöde Scheißer ist jetzt endlich raus oder sowas und endlich ist er weg, ne? Und vielleicht auch so schön formuliert, wie Webback das könnte. Also in einer gewissen Weise so, ich hasse diesen verdammten Jungen, endlich ist er raus. Vielleicht sind genau diese Gedanken da irgendwie auch in dem Vater drin gewesen oder sowas, ne? Das wissen wir ja nicht.
Ja, und vielleicht ist die Mutter auch einfach schwanger geworden, also ungewollt schwanger geworden mit Florent. Und der Vater hätte, wenn er das gewusst hätte, dass es nicht strafbar ist, zu verschwinden, wäre vielleicht auch einfach verschwunden.
Vielleicht, ja. Ja. Der Vater war einfach, hat einfach die Gesetzestexte in Frankreich nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Wer weiß, ja. Genau.
Okay.
Hast du einen Punkt noch? Ich hätte ansonsten einen.
Ja, ich habe noch eine kurze Sache. Ich habe beim Lesen habe ich immer mehr also in der ersten Folge, letzte Folge, hatte ich es ist so eine Arschgeige. Florent ist so ein Arschgeige, so unsympathischer Drecksack. Und jetzt mehr und mehr ist er immer noch, aber auch in seiner Sicht, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wegen dieser Konsumgeschichte, auch mit Blick auf diese Liebe und Sex ist gleich Liebe. Diese Bedürfnisbefriedigung ist verdeckt oder verdeckt die Liebe. Ich verstehe das immer mehr. Also ich bin jetzt nicht alleine auf der Welt. Ich erlebe ja Menschen. Und das, was er dort beschreibt und so abschätzig über Frauen spricht oder diese Liebe vergleicht mit körperlicher Liebe und so weiter. Also diese ganzen Nummern, das findet halt statt. Hm. Also das ist jetzt nichts, was sich Wellbeck jetzt hier ausgedacht hat. Oder irgendwas groß allgemein. Oh mein Gott, wie kann er denn so einen wie Florent erschaffen und dann uns dann das in ein Buch schreiben? Ja, das ist halt einfach Tatsache. Mhm. Wir können diese Liebe ja hochromantisieren und ganz hochstellen und wir können schwülstig darüber sprechen. Mhm. Ja, wir können uns Wandtattoos dran kleben, wir können uns Insta-Sprüche schicken und Liebesbekundungen machen und so weiter und so fort. Alles klar, hat alles seine Bewandtnis, aber das auf jeden Fall. Mhm. Wenn nicht noch grundsätzlicher.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Ding.
Ja, ich glaube, das können wir, also diese Gedanken, die dort artikuliert werden, die können wir, glaube ich, an uns allen in einer gewissen Weise immer beobachten, weil wir halt einfach auch in einem gewissen Kontext so aufgewachsen sind. Also man merkt ja auch bei sich selber auch immer wieder, wie dann doch vielleicht irgendwelche Rassismen in einem hochkommen, die man vielleicht nicht ausspricht und die man vielleicht auch selber gar nicht will, dass man sie denkt, aber ja, die klar. dann eben da sind, ne? Dass man, dass zum Beispiel jemand über die Straße geht, der vielleicht physiognomisch andere Eigenschaften hat als man selber und dann würdigt man den doch mal eines längeren Blickes als andere mhm. Personen vielleicht, ne? Das ist ja was man relativ schwer rausbekommt, ne? Also man muss sich dann halt einfach dieser Sache dann in einer gewissen Weise bewusst sein. Aber dass diese Sachen, die hier drin sind, so ausgesprochen werden, vielleicht auch mit einem gewissen, also ich glaube nicht, dass Florent aktiv ein Rassist ist, sondern dass er einfach diese Rassismen mit sich mitträgt und sie nicht für Rassismen hält im Endeffekt, weißt
das
du?
Das kann also möglich so, sein. Ne? Also das so kennen dieser, wir noch zu wenig, aber das kann möglich sein.
Genau, ja. so dieser ja. verdeckte Rassismus, der da drin steckt. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu dem Punkt, weil jetzt ist Michel Houellebecq ja interessanterweise ein Autor, der sowohl von links als auch von rechts öfters mal geliebt und kritisiert wird gleichzeitig. Und ich glaube, es liegt daran, dass er ja verschiedene Mechanismen hier findet, wie er dann eben beide Seiten in einer gewissen Weise bedienen kann. Also erstmal haben wir diese grundsätzliche vielleicht kapitalismuskritische Sicht, die wir hier haben, oder konsumkritische Sicht, die erstmal wahrscheinlich für beide Seiten in modernen Diskursen irgendwie zugänglich ist. Ne? Nur, dass es vielleicht auf einer rechten Seite, vielleicht auch einer verschwörungsideologischen Seite dann eher mit so einem antisemitischen, antizionistischen Punkt verknüpft wird, also so Globalisierung und dahinter stecken irgendwie diese fünf reichen Familien, ne, die jüdisch sind und so, ne? Und auf einer linken Seite sind das halt dann Konzerne und der Kapitalismus an sich und das System funktioniert nicht und so weiter und produziert dann eben genau solche Individuen. Und dann hat man eben auch diese Äußerungen, die unsere Hauptfigur hier ständig bringt, also gerade eben diese Rassismen, wie das Asiaten bestimmte Eigenschaften haben, dass Holland eben kein Land ist und so, ne? Also oder die Niederlande, ich glaube, es wird hier aber von Holland gesprochen tatsächlich, also von diesem Teil. Und das macht es für beide Seiten irgendwie so offen. Und ich finde es spannend, dass Houellebecq auch oftmals, also ich würde sagen, dass das hier in keinster Weise irgendwie rechts ist, weil ich finde, dass diese Figur als Identifikationsfigur für rechte Personen oder generell für einen Menschen überhaupt nicht funktioniert. Weil es wird ja schon relativ klar gesagt, dass das eine sehr arme Wurst ist. Das heißt, eigentlich kann man diese Eigenschaften oder diese Äußerungen, die hier getätigt werden, gar nicht so unkritisch übernehmen. So, ich finde es aber spannend, dass Houellebecq trotzdem auch von vielen Linken als rechter Autor kritisiert wird, weil sie meinen, dass diese Äußerung anscheinend genau das ist, was Houellebecq selber gern mal sagen würde. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Ich glaube, die Tatsache, dass genau diese Äußerungen, die so rechtsoffen sind, in eben diese Figur reingepackt werden, dass genau das irgendwie eine Kritik auch ist, ne? Also, dass da eine Kritik drin steckt, die dann eher schon wieder links ist und eher darauf ausgerichtet ist, dass eben vielleicht das System, wie auch immer es das sein mag, es wird ja noch nicht hier genauer definiert, dann irgendwie schuld daran ist, dass sowas wie Rassismus und Sexismus und sowas dann eben auch nochmal eine größere Bühne haben als normal.
Also es ist ja, es ist leicht in dem Fall, sich das eigen zu machen und das, was einem nicht passt, auszuklammern.
Ja.
Zumal ja auch Houellebecq sich selber nicht dazu positioniert, ganz klar. Also der ist ja, wenn der jetzt irgendwas schafft, dann ist der jetzt nicht, dann lässt er das Ganze erstmal laufen. Hm. Weil, wie wir ja am Anfang erzählt haben, ist ja Skandal, also der verkauft sich ja halt auch.
Ja.
Ist ja Teil seiner Reputation.
Hm. Ja, genau, ja. Ich finde, ja, genau. Und deswegen lässt er das auch alles so schön uneindeutig, ne? Also er spricht ja im Rahmen, das finde ich besonders spannend, im Rahmen von diesem Erasmus-Programm, davon, dass es dass Rassenunterschiede, das schreibt er auch so, Rassenunterschiede ein Mittel zur Liebe sind. Und das finde ich spannend, weil er sagt ja dann, dass gerade diese unterschiedlichen Ethnien, sag ich jetzt mal, dafür sorgen oder diese Unterschiede dafür sorgen, dass Menschen dann eher zusammenkommen können, weil sie sich eben nicht verstehen. Und das könnte man von links aus so sehen, dass Unterschiede ja eigentlich etwas Gutes sind, damit überhaupt etwas entsteht. Und man könnte es aber auch so sehen oder wiederum einen entgegengesetzten Punkt bringen, dass das ja eigentlich eine totale Stereotypisierung ist, die dann wiederum dafür sorgt, dass nur diese Unterschiede dafür sorgen, dass jemand zusammenkommt, was dann ja wiederum auch rechts gelesen werden kann. Ne? Also ja. Darin lässt sich das so schön festmachen irgendwie, in diesen paar Sätzen da. Das finde ich so offen in alle Richtungen und aber doch dann eigentlich nicht offen. Und da würde ich auch mal so ein bisschen Literaturkritik betreiben, weil ich glaube, viele Leute verstehen den Unterschied zwischen Autor und der Figur, die beschrieben wird, nicht?
Na, das ist ja natürlich die große Gretchenfrage. Also kann man das trennen? Sollte man das trennen? Kommt das aus ihm heraus?
Na, ich würde sagen, ja. Also das kommt vielleicht raus, aber es wird ja dadurch, dass diese Figur auch als so armselig beschrieben wird, dann wiederum in den Kontext gesetzt, sodass man sich eigentlich, dass man diese Eigenschaften eigentlich gar nicht so unkritisch übernehmen kann. Es gibt also, würde ich sagen, schon einen Unterschied zwischen dem, was Houellebecq hier insgesamt schreibt und dem, was seine Figur dann doch nochmal erzählt, beziehungsweise wie sie sich selbst beschreibt. Mhm. Na, also das könnte man aber natürlich auch als Entschuldigung sehen, dass man ja dadurch dann wiederum einen Kontext hat, in dem man genau diese Botschaften reinsetzen kann. Das glaube ich aber nicht, weil für mich kommt dann doch eher raus, dass das eher problematisch ist, was dort von dieser Figur geäußert wird. Das ist aber eine sehr komplizierte Diskussion.
Okay. Okay, gut.
Aber vielleicht kommen wir ja nochmal drauf zurück.
Ja, vielleicht wissen wir einfach noch ein bisschen zu wenig. Vielleicht kommt einfach noch, also ja. Wir haben jetzt 100 Seiten gelesen oder so und es sind ja noch 200 offen.
Richtig. Ach so, 300 Seiten sind es. Okay.
Ja, oder habe ich jetzt gar nicht geguckt, einfach irgendeine Zahl gesagt.
Ja. 12 Abschnitte haben wir schon, wie ich heute erfahren habe.
Ja, genau. So, wie kann es denn weitergehen? Wenn wir einen kleinen Ausblick machen. Du hast ja schon angefangen, du hast ja schon gesagt, es wäre möglich, dass Yuzu noch nicht ganz abgeschlossen ist, dass wir da noch was anderes erfahren.
Ich glaube nicht, dass er auf Yuzu in dem Sinne zurückkommt, dass er nochmal versucht, zu ihr zu kommen. Ich glaube, oder meine These ist, dass der große Abstand, den er zu seinen bisherigen Liebschaften hat, dafür sorgt, dass er sie so romantisieren kann und diese positiven Eigenschaften in sie reinlegen kann. Ich glaube, das mit Yuzu ist vielleicht noch so ein bisschen zu frisch, aber ich glaube, es wird so ein Moment kommen, wo er an die positive Zeit mit ihr zurückdenkt, was ja dann gleichzeitig bedeuten würde, dass all diese romantischen Vorstellungen, die wir von den anderen Figuren haben, für nichtig befunden werden können. Und ich glaube, darauf will er hinaus.
Das wäre eine Möglichkeit. Und ich glaube, die Rampe, die dafür geschaffen wird, ist noch eine neue Frau, die dann kommt. Mhm. Die gibt es jetzt noch nicht in seiner Vergangenheit, aber die kommt dann. Und dann wäre das möglich, wenn das mit der vorbei ist, dass er dann wieder zu Yuzu zurückgeht, einfach um die Lücke zu füllen, so wie er Kate angerufen hat und so wie er Claire angerufen hat danach.
Da muss ich eine Nachfrage stellen. Also er erzählt ja generell gerade aus seiner Vergangenheit. Mhm. Glaubst du, wir landen noch mal wirklich in der Gegenwart, sodass er einfach weitergeht und nicht weiß, was passiert?
Ich glaube, gegen Ende dann. Mhm. Es wird kein Happy End geben. Und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass sich Florent immer weiter aus der Gesellschaft zurückzieht. Mhm. Ich glaube, der wird so richtig wie so ein Eremit-Einsiedler irgendwo, vielleicht nicht irgendwo sein, sondern er bleibt in der Metropole, wo unglaublich viele Menschen sind drumherum, aber er bleibt einsam. Er zieht sich immer weiter zurück, glaube ich. Mhm. Und irgendwann kappt er den Kontakt zur Gesellschaft komplett. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Was denkst du, wie dieser Rückzug noch weitergehen wird? Weil er ist ja jetzt erstmal in einem Hotelzimmer.
Ja, es wird noch einen Ortswechsel geben. Mhm. Der wird vielleicht nochmal aufs Land gehen. Mhm. Und vielleicht ist da die nächste Frau, die dann wartet. Und vielleicht flüchtet er dann auch dort wieder, zieht sich zurück oder ghostet sie wieder oder stellt fest, dass das Land zu ruhig ist und nicht das bietet, was er eigentlich braucht und geht dann nach Paris wieder zurück, um dann festzustellen, naja gut, jetzt bin ich hier, aber eigentlich einen Schritt weiter bin ich nicht, ganz im Gegenteil, es führt mich, also die Spirale geht immer weiter runter. Hm. Ich glaube, das versucht er mit ein paar Ortswechseln irgendwie versucht auszugleichen mit dem Argument, dass es dort Dinge gibt oder Sachen gibt oder Menschen gibt, die mein vermeintliches Bedürfnis irgendwie befriedigen können. Mhm. Aber es funktioniert ja nicht.
Das wird nicht funktionieren.
Ne? Nein, es wird einfach nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Und wir wissen ja aus der Gegenwart, dass er im Grunde stolz ist darauf, morgens aufzustehen, einen Kaffee zu rauchen und drei Kippen, nee, drei Kaffee und eine Kippe zu rauchen und die Cupdrinks zu nehmen.
Na, nur ein Kaffee, darauf ist er ja stolz, dass es, oder ich
glaube, ja,
es
war ein nur Kaffee. Einer, oder? Ja, wir wissen ja noch nicht mal, wo der ist. Es kann ja auch sein, dass er irgendwie in einer Klinik ist.
Ja, ja, stimmt.
Ja, genau. Oder in sich irgendwo in, keine Ahnung, in, so einem, in so einer Hallanstalt oder ein Sanatorium oder was auch immer, wo er ist. So, mhm. Weiß man ja auch nicht. Mhm. So. Und ja. Vielleicht, oder es ist sein letzter Tag.
Vielleicht, ja.
So, und danach ist Feierabend. Mhm. Weiß man ja auch nicht. Das wissen wir vom aktuellen Tag nicht. Wir wissen ja nur, wie er morgens aufsteht und das, was wir jetzt gerade alles hören, mhm. in der Form zeigen soll, wie es dazu gekommen ist, wie es ihm jetzt geht.
Genau, ja. Das ist ja durcheinander chronologisch und rätselhaft.
Ja, aber ich verstehe, dass dieses Durcheinander tatsächlich, also es ist schwer, dem zu folgen, mhm. Wenn man sich so ein bisschen drauf eingelassen hat oder einstellt, dass jetzt der, dass er jetzt bei Claire anruft und dann plötzlich gibt es noch Recap zu mhm. Kate, mhm. Dann ist das erstmal okay, aber es macht so dieses, man kennt das ja auch selber, so Gedankensprünge, die passieren ja nicht geordnet und sagen, okay, jetzt die nächsten 10 Minuten beschäftige ich mich erstmal nur mit Ulrike aus der 7. Klasse.
Ja.
Ja, das passiert ja nicht. Das mhm. geht ja, das verästelt sich ja und dann kommst du ja von einem zum nächsten und so läuft das ja und dann denkst du, oh ja, geil. Ja, stimmt, Hunger hätte ich jetzt auch. Oh, so ein Omelette, was mache ich denn da rein? Mhm. Mache ich schön Parmigiano mache ich da rein. Also so ja. ein Kram, so ach, funktioniert ja, ich kann's sagen, ja. dieses, so funktioniert das Hirn ja irgendwie.
Ja, ja, ja.
Nur spricht das ja nicht aus. Das ist ja so ein Gedankending, mhm. ja, so du und dann überlegst du, was ging's also oder vergiss den Gedanken komplett und bist wieder in irgendeine Ecke abgebogen und weißt nicht, wo du hergekommen bist. Mhm. Was auch keine Rolle spielt, mhm. weil dann das nächste schon wieder lauert. Auch mhm. das ist irgendwie, sind wir. Mhm. Das ist wir. Mhm. Wenn wir durch den Alltag gehen, man müsste sich mal beobachten, denken, mein Gott, gut, dass das keiner hört, was
ja,
ich
ja, total. Denke. Ja, genau. Das sind,
wie also, primitiv ich eigentlich bin.
Ja, genau. Also ich würde nicht sagen, das sind eins zu eins die gleichen Gedanken, die ich hier gesagt habe.
Nein, nein, nein.
Kann, aber
die,
oftmals
aber die
welche,
Art und
die
Weise,
in die Richtung gehen. Ja, ja, total. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
Ja, deswegen, ich bin, ich irgendwie fühle ich, also bin ich irgendwie bei ihm. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer weiter bei ihm,
ja.
bei Florent. Ich finde den nicht gut.
Ja.
Ich mag den Menschen nicht.
Ja.
Aber irgendwie bin ich bei ihm, weil er so viel weil er so viel uns ist. Er ist so viel wir.
Und man wünscht ihm auch irgendwie Glück, ne? Man wünscht ihm auch so ein, man hat so ein bisschen,
also immer
so,
mehr.
So eine Form von Mitleid dann.
Ich habe auch. Jetzt immer mehr mitbekommen, gerade als ich dieses, als er so romantisch von der Liebe gesprochen hat, mhm. von Kate und dem Bahnhof und er könnte sich doch schelten und man kennt das, ja? Mhm. Man kennt dieses, oh Mann, hätte ich das mhm. mal. Und das ist so ein menschlicher, verletzlicher Augenblick, in dem er sich so zeigt und denkt, ja Mann, ey, komm. Mhm. Ich würde jetzt kommen, jetzt aber mach jetzt mal nichts Dummes, bitte.
Mhm. ja, so. Genau. Und man versucht draus zu lernen und
ja, genau,
lernt dann so. Auch vielleicht raus, aber trotzdem gibt es immer wieder diese Momente.
Ja, und gleichzeitig wissen wir, es ist alles schon geschehen.
Mhm.
Und wir gucken jetzt nur noch zu,
ja.
wie es immer weitergeht und er sich wie ein Arschloch verhält und denkt, oh mein Gott, ey.
Ja, stimmt, das ist ja noch das Schlimme. Es gibt ja gar keinen Ausweg mehr aus dem Jetzt.
Nein,
und jetzt, ja.
nein, nein. Mhm. Es kann ihn da niemand holen.
Ja, genau.
Es wird kein Happy End geben.
Das glaube ich auch nicht.
Das kann ich mir bei Will Beck nicht vorstellen.
Mhm. Wir haben schon so viel von Will Beck jetzt gelesen, das können wir uns einfach nicht vorstellen.
Ja,
also in- und auswendig kenne ich den.
So. Mensch, ja. Ja, ich gefressen.
Ja,
ja irgendwie, glaube ich, verfolgen wir da was ganz Tragisches.
Mhm. Glaube ich auch, ja. Aber es macht auch Spaß.
Absolut, ja, also, natürlich.
Das zu lesen.
Hallo. Ja. Natürlich, klar. Aber es ist immer wieder interessant. Und vielleicht, das weiß ich ja nicht, ich kenne mich ja mit den ganzen Literaturkritiken und diesem ganzen Kram nicht aus hier oder ich habe das nicht verfolgt. Und wenn du jemandem einen Spiegel vorhältst, ja, und sagst, okay, Houellebecq schreibt so eine Nummer.
Ja.
Und der ist im Grunde der Mensch, der wir eigentlich alle sind oder Teile davon sind wir. Das ist ja auch unangenehm.
Hm.
Ja, ja, das will man ja jetzt auch nicht unbedingt hören.
Absolut, ja, ja.
Dass der jetzt loszieht. Weißt du, oder siehst du dann, oder liest gerade, okay, wie er von der Brünetten spricht und sagt, naja, die war so geil, da bin ich heim, hat mir auch runtergeholt.
Ja.
Ja, so, und denkst, oh Gott, oh, ja, oh, ja. So, weißt du, das sind so viele, so animalische, primitiv, würden sie das primitiv und abstempeln, aber
ja.
im Grunde ertappt man sich selber dabei und denkt, ja. Okay, das kenne ich irgendwo ja.
Das ist vielleicht ganz interessant. Also ich will das jetzt niemandem unterstellen, dass das so ist. Ne? Das mag ja auch gut verargumentiert sein, warum man das Buch vielleicht nicht mag. Aber das kann ich mir echt vorstellen, dass man vielleicht auch als Literaturkritiker dann lieber sagt, ja, ich lehne das, was hier geschrieben wird, ab, nur um sich nicht mit den in einem Text, den man ja schreiben muss, mit den eigenen Gedanken dann nochmal
entlösen zu müssen. Ja, natürlich. Es ist ja ein leichtes, sich dadurch zu erhöhen.
Ja,
genau. Und irgendwie kam ich da gerade drauf, weil du gesagt hast, naja, irgendwie ist es ja auch schön, dass wir das lesen.
Ja.
Und ich wollte dann sagen, naja, wir fühlen uns ja dann besser, weil es uns besser geht als Florent.
Ja.
Dann sag ich, nee, irgendwie nicht. Hm. Irgendwie fühlt man sich auch immer wieder ein bisschen ertappt von dieser Nummer.
Mhm.
Ja. Und ich meine, Houellebecq sorgt dafür, dass wir uns vorstellen, wie Juso mit Hunden Sex hat.
Mhm.
Er sorgt dafür, es ist ja nicht so, dass er schreibt, Juso hat Sex mit dem Hund. Sondern er beschreibt ja diese Sexszene von Juso und dem Hund.
Hm.
Und das sorgt ja bei uns dafür, dass wir, also wir sind ja im Buchlesen drin. Also wir stellen uns ja das vor. Hm. Wir nehmen ja nicht nur die klinischen Wörter, sondern
genau,
ja. Wir sind ja in dieser Welt. Und er sorgt dafür, dass wir uns das vorstellen.
Genau, dass Bilder erscheinen.
Dieser kleine Mistsack.
Ja,
so. Und ja. Dann ist diese...
Olli hat ein Trauma erfahren durch
Houellebecq. Dann ist diese Perversion zwischen, ja geil, ganz ehrlich, jeder hat schon mal ein Porno gesehen, ja, und aber das ist halt ein Porno mit einem Hund. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja. Ja, also jeder kann sich irgendwas Lustvolles vorstellen und er hat das ja noch als Rampe gebaut, fällt mir jetzt erst ein, weil das erste Video war Juso in der Orgie mit einem Kerl oder mit Kerlen und da dachte ich, ja gut, okay, geil. weißt du, was ich meine, ja? Damit kann man irgendwie mitgehen, weil denkt, ja, okay, ist halt ein Porno.
Ja.
Und da kann man ja auch Freude dran haben und sagen, ja, cool, ist halt Juso jetzt in einem Porno.
Hm.
Nur, dass der zweite Porno dein Hund ist und dann denkst du, oh Gott, jetzt haben wir dieselbe Situation, nur mit Tieren.
Hm.
So, und dann denkt sich, ah, ist das jetzt cool? Also das sind so Gedanken, Mikroblitze, die dann kommen, darf ich jetzt geil finden oder nicht?
Mhm.
Oder muss ich das jetzt verurteilen? Das verurteilen wir. Ja, das verurteilen wir jetzt.
Mhm.
Ja, also diese Hürden, die
man dann muss sich dazu verhalten irgendwie, ne? Also
irgendwie muss man sich dazu verhalten.
Mhm.
Und wenn, also nicht mal nach außen, sondern einfach sich selber gegenüber.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Findet man das jetzt gut, dass er die ganze Zeit jetzt loszieht und vom Geld redet und diese Brünette da irgendwie geil findet und dann über die ganzen nackten Niederländer herzieht oder was auch immer.
Mhm.
Und das sind alles Sachen, die kennen wir von uns selber.
Ja, genau.
Nicht immer so aufgegeben. Also das kann man, glaube ich, nicht genug betonen.
Ja.
Der ist nichts Besonderes.
Mhm.
Das sind wir.
Ja.
Wie, der hat uns, der ist bei uns im Kopf.
Mhm.
Ja, so.
Ja.
Und er sagt, Leute, komm mal her.
Ja.
Komm mal her.
Hat sich eine Leiter genommen und ist zu Olli ins Ohr reingestiegen.
Ich kenne euch.
Ja.
Ich weiß, was ihr macht.
Mhm.
Ich weiß, wie ihr denkt. Ich weiß, wie primitiv wir eigentlich alle sind.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass Houellebecq sich da selber rausnimmt aus seiner Nummer.
Das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, er steht eher dazu.
Mhm.
Aber er, der weiß das schon.
Mhm.
Und das ist unglaublich unangenehm.
Mhm.
Gerade wenn man sich öffentlich mit diesem Buch auseinandersetzen muss. Was bleibt denn einem übrig?
Ja.
Du kannst ja nicht sagen, ja, klar hole ich mir jedes Mal runter, wenn ich eine Geile auf der Straße sehe.
Ja, man kann es nicht einfach ablehnen, einfach so.
Nein.
Und man muss über sowas sprechen. Ja.
Das ist,
dann kann man
den verteufeln.
Und das in unserem zweiten Roman, den wir hier lesen.
Ich will jetzt gar nicht so in Richtung dieses, naja, endlich sag's mal einer.
Ja, ja.
Klar. Es ist aber tatsächlich eine tiefgreifende Sache, wenn da jemand kommt und mal was so Tabus anspricht.
Mhm.
So Tabu, also Tabus nicht im Sinne von, da reden wir nicht drüber, sondern unausgesprochene Sachen, die einfach nicht verbalisiert werden.
Mhm.
Wir reden nicht über Masturbation.
Mhm.
Ja? Oder wir reden nicht davon, wie dass eigentlich Sex im Grunde wir alle mit Liebe verwechseln.
Mhm.
Das machen wir nicht.
Mhm.
Das gehört sich ja nicht. Weil Liebe ist ja Liebe.
Mhm.
Und Sex gehört zur Liebe. Das ist ja nicht gleichzeitig.
Das hat was mit großen Gefühlen zu
Richtig.
Tun, ne? Sich aufopfern
für jemanden
und so, ja.
Aber dass das einfach anders sein kann und man sich der ganzen Sache vielleicht auch ein bisschen stellt oder so eine Haltung entwickeln muss, wenn man dieses Buch liest, das führt zu Gefühlen, sage ich mal.
Mhm.
Ja? Das kann man gut finden, das muss man erstmal irgendwie einordnen.
Mhm.
Das wollte ich nochmal sagen.
Ja.
Ich finde das sehr spannend. Ich freue mich wirklich drauf, wie es weitergeht.
Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe ja vorher versucht, im Prinzip zu beschreiben, wie man das politisch lesen kann. Und du hast es nochmal so schön runtergebrochen jetzt auf, wie wir alle das im Prinzip auch lesen können, dass wir uns zwangsläufig dazu verhalten müssen eigentlich zu den Aussagen, die hier getätigt werden und das dann entweder für uns tabuisieren können oder annehmen können für uns und uns ja. die Kritik sozusagen, die dort drinsteckt, ja zu Herzen nehmen können sozusagen oder beziehungsweise nicht nur Kritik zu Herzen nehmen, sondern akzeptieren, dass es vielleicht dann tatsächlich im Endeffekt so ist und so einfach und so runtergebrochen, wie Michelle Wehrbeck das hier durch seine Figur beschreibt. Ich brauche einen Schluck Wasser gerade.
Ja, und vielleicht ist es das auch einfach. Also ich lese das Buch nicht politisch. Also es kommt bei mir nicht politisch an, weil ich vielleicht auch einfach nicht so denke. Und vielleicht ist es einfach um das, was es gehen, soll. Das sind, jetzt gucken wir uns das mal an und schauen mal, was das mit uns macht.
Ja. Genau. Und wie es und was das mit uns macht, das erfahren wir dann auch die nächsten Male, es sei denn, du hast jetzt noch einen Punkt.
Nein.
Nein, hast du nicht mehr. Wir können schon mal vorweg schicken, also wie gesagt, wenn ihr weitere Bücher von Michelle Wehrbeck lesen wollt, dann Dumont Verlag in Köln ist eure Station, wo ihr hin müsst, weil dort sind alle Bücher im Endeffekt, die ihr also bis jetzt
gesprochen habt. In den Buchladen, nicht nach Köln.
Ja, genau. Also der im Verlag, ja. Der in Köln ansässig ist. sind diese Bücher, die Michelle Wehrbeck bisher hier oder die von ihm bisher in Deutschland veröffentlicht wurden, erhältlich. Und das nächste Mal greifen wir uns wieder Serotonin und werden dann die Seiten 98 bis 147 lesen.
Wunderbar. Sollten wir was vergessen haben und ihr habt noch Grund zur Beanstandung oder wollt gerne noch irgendwas anderes diskutieren, dann könnt ihr das gerne im Subreddit Nachwort Podcast machen, wenn ihr das wollt. Oder ihr schreibt uns einfach irgendwie eine E-Mail oder eine Nachricht bei Insta oder was auch immer. Und was uns sehr helfen würde, ist, das ist jetzt der klassische Call to Action. Bewertet das Zeug, wo auch immer ihr das hört. Speichert es, ladet es runter, schaltet automatische Downloads ein, wie auch immer. Wir erscheinen alle 2 Wochen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Bis dann. Ciao.